Pumpe und Filter, der Praxis-Podcast, Teil der kardiorenalen Wissensschmiede von Novo Nordisk mit Jörg Latus und Florian Kahles.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, es ist wieder soweit. Der Praxis-Podcast Pumpe und Filter begrüßt Sie recht herzlich. Und ich bin immer noch der Filter, Jörg Latus aus dem schönen Schwabenländchen Stuttgart. Und ich habe mir meinen Lieblingskardiologen wieder mitgebracht.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin Florian Kahles, bin Kardiologe am Uniklinikum Aachen. Und Jörg, ja, danke, dass wir heute wieder zusammen hier sein dürfen. Und das ist ganz spannend. Ich übernehme jetzt hier so ein bisschen den Chair, weil der besondere Gast bist ja du heute. Und das sind ja immer diese Folgen. Ich genieße es immer sehr, wenn wir Gäste, wenn wir noch Dritte haben sozusagen, die wir dann interviewen, um unseren Horizont zu erweitern oder wie du immer so schön sagst, über den Tellerrand zu schauen.
Tellerrand, wie der Franzose sagen würde.
Ja. Und ich genieße aber auch immer diese Zweisamkeit, jetzt so passend zu Weihnachten. Es ist auch immer schön, es ist sehr persönlich, wenn wir beide uns einfach treffen. Und ich habe letztes Mal vom Kardiologenkongress, vom ESC berichtet und du berichtest jetzt vom amerikanischen Nephrologenkongress, wo du gerade warst. Wo war der nochmal?
Der war in Houston, Texas, muss man Houston ganz klar sagen. Super. 30 Grad warm und die Zuhörerinnen und Zuhörer konnten fast froh sein, weil mein Koffer war weg, auf dem Heimweg. Und ich bin ohne Koffer angekommen, im T-Shirt, es hat geregnet, war kalt, da war es warm und dann hatte ich meinen Rasierer da drin und der Schwabe hat ja nur einen Rasierer. Und dann hatte ich natürlich ohne Koffer so ein Problem, dass ich aber zum Glück gestern Abend meinen Koffer bekomme, sodass auch wenn wir das in Webcast gemacht hätten, ich halbwegs aussehe.
Ich wollte es gerade sagen, die Leute sehen dich ja jetzt nicht, aber ich kann Ihnen bestätigen, es ist
Entwarnung geben.
Wunderschön Entwarnung. Wie immer. Okay, aber Jetzt müssen wir ein bisschen in Medias Res gehen.
Fang mal an.
Also, pass auf, Thema ist immer Herz und Niere. Jetzt sag mal erstmal, was war für dich die spannendste Erkenntnis, die für dich wirklich eine Änderung im Alltag? Gab es überhaupt irgendwas Spannendes?
Na gut, ist eine gute Frage. Gab es irgendwas Spannendes? Es gab was Spannendes und Florian, du wirst es nicht glauben, aber die spannendste Studie, und es gab eigentlich zwei extrem spannende Sachen. Zum einen, Die erste ging um Fischöl.
Ah, okay, das kennt man ja, da gab es ja schon mal was.
Da gab es schon mal was und dieses Mal war es ja so, bei unseren Dialysepatientinnen und Patienten haben wir schon alles versucht. Also wir haben versucht, das LDL-Cholesterin gut einzustellen, wir haben versucht, mit Aldosteron-Antagonisten zu behandeln und alles hat irgendwie nicht so richtig geklappt und dann kam jemand und hat es eine Studie präsentiert, muss man sagen, aus Kanada und Australien, mehr als 1000 Patientinnen und Patienten mit Dialyse, 60 Jahre alt und waren ein ganz klassisches Dialysekollektiv und dann haben die den Fischöl gegeben, also Omega 3, 4 Gramm, also Kapseln am Tag verglichen mit Corn Oil, das so ein bisschen nach Zitrus angedampft wurde und dann haben die sich angeschaut, was macht der primäre zusammengesetzte Endpunkt wirklich, myocardial Infarkt, Cardiac Death, also wirklich ein harter Endpunkt. Und das hat die ganz toll vorgetragen, da ist diese Tabelle und also so richtig hat niemand gedacht, dass da was rauskommt. Und dann gingen diese Zahlen auf und dann plötzlich stand da dran, Cardiac Death 0,55. Habe ich das mal kurz durchgerechnet? 50%.
Das ist viel.
Myocardial Infarction 6, 0,56, also 44% Stroke. Also plötzlich ging da so ein Raunen und dann, also auf gut Deutsch, Fischöl an Dialyse verlängert das Leben und reduziert Tode.
Aber das ist ja krass erstmal, also im positiven Sinne, weil da gibt es ja nicht so viel, oder?
Nö, also da gab es da schon immer so ein bisschen was. Also Da ging es ja mal was in die eine und die andere Richtung ging und sie hat auch schon Vorarbeiten gezeigt und dann hat sie auf so einen Knopf gedrückt und rat mal, wo das dann auch publiziert wurde.
In New England Journal of Medicine.
Ja, einfach mal so. Also Wahnsinn. Das war eine Studie und da ging echt so ein Raunen so ein bisschen durch auch und natürlich auch so ein bisschen, nicht Zweifel, aber so richtig erklären, Inflammation wegen mir, ja, aber da wurde schon auch noch so ein bisschen gezeigt, dass ja eigentlich selbst potente Studien mit dem GLP-1 haben ja eigentlich diese Risikoreduktion gar nicht geschafft, muss man mal ganz ehrlich sagen.
Also und es gibt ja die meisten auch gar nicht in dem Kollektiv. Jetzt ganz kurz eine Frage, da gab es ja in der Kardiologie auch zwei Studien. Eine hat funktioniert und eine nicht. Und da wurde gegen verschiedene Öle verglichen. Jetzt ist das
ganz genau.
Kornöl das gewesen, wo in der Studie nichts rauskam. Jetzt ist die Frage, gibt es eine zweite Studie, die noch unterwegs ist? Ist man jetzt in der Nephrologie? Ich meine, das ist ja ein Kardio-Nephro-Thema, muss man sagen. Das ist ja auch schön. Deswegen, ich finde es toll, dass du die bringst, die Studie. Ist das jetzt was, wo man sagt, das reicht jetzt für den klinischen Alltag? Oder sagst du, du willst jetzt lieber nochmal eine zweite sehen, die vielleicht gegen eine andere Substanz vergleicht? Weil du bist gebrandmarkt aus der Cardio?
Ja, also ich glaube, wir sind ja alle ein bisschen gebrandmarkt. Bei Critical Ill gab es ja auch schon Studien, da kam einmal raus mit der gleichen Risikoreduktion und die nächsten Studien haben gar nichts mehr gezeigt. Also ich glaube, da muss man so ein bisschen aufpassen. Am Anfang wurde diskutiert, ob das Corn Oil, also ob die Placebo-Gruppe toxisch ist, also ob das dann dazu führt, dass deswegen die Kurven auseinandergehen. Jetzt so ein bisschen die Frage, weiß man wirklich nicht, dass man so ein Fischöl, wenn man so ein bisschen einmal aufstößt, habe ich vielleicht schon so das Gefühl, dass man das vielleicht auch dann merken könnte. Und dann so ein bisschen die Frage, werden die Patientinnen und Patienten dann vielleicht ein bisschen besser behandelt? Also ist es wirklich jetzt diese Substanz oder gibt es andere Gründe im Studiendesign?
Gut, es ist ja ein randomisierter, kontrollierter Trial, aber ganz kurz, wie soll denn das mechanistisch funktionieren? Wenn du sagst, Cardio, CV Death und sowas geht runter, ist das jetzt was, was nur funktioniert hat, weil es Dialysepatienten und Patientinnen waren und vorher nicht? Ist es vergleichbar vom Studiendesign mit der kardiologischen Studie? Also von der Intervention?
Ja, also es waren auch wirklich rein jetzt Hämodialyse, aber man schwankt schon so ein bisschen mit sich selber auch, weil er hat ja noch nie irgendwas gebracht. Also wie gesagt, wir wissen immer noch nicht, ob wir da jetzt das Vorflimmern behandeln sollen. Und wir wissen immer, weißt du, was ich meine? Also dieses Alchemist-Spironolakton-Geschichten, da sind wir ja wirklich massiv gelandet irgendwo auch. Also bleibt so ein bisschen offen, muss man ganz klar sagen. Aber das war was, wo ich sagen muss, hätte niemand gedacht, aber dass so ein Fischöl einen da, also alle haben so ein bisschen die Nase gerümpft und haben gedacht, ob es in den Dialysepraxen ab morgen überall nach Fischöl riecht.
Sag nochmal ganz kurz, wo stehst du mit Spironolakton? Also das hat es für dich welchen Stellenwert bei Dialyse?
Leider muss man sagen, nicht den, den wir uns erhofft haben. Also Alchemist hat leider nicht den Endpunkt so erreicht.
Das hat es nicht gezeigt, ne?
Leider nicht gezeigt, muss man sagen. Ja. Deswegen sind wir schon so ein bisschen verwundert, vorsichtig formuliert.
Ganz kurze Frage, neben Dialyse, hatten die alle eine KAK? Was waren das für Leute? Hatten die Heart Failure?
Also 2/3 von denen hatten keine CVD davor.
Okay.
Die anderen hatten eine. Und witzigerweise haben die sich auch angeschaut. Es gab keinen Unterschied, ob du vorher eine hattest oder nicht.
Und man muss dazu sagen, ich meine, es gibt kein höheres kardiovaskuläres Risiko kollektiv als die Patienten mit Dialyse, das wissen wir alle. Ne?
Das sind 45%, muss man schon sagen. Also es war so eine Zahl, die diskutiert wurde. Also diese 45%, die hat sich dann doch über den Kongress gehalten. Wie gesagt, ich glaube, es muss man schon aufpassen. Ich meine, die Studie, wie du sagst, kontrolliert, das ist alles randomisiert, das ist in irgendeinem Journal publiziert. So ganz erklären können sich viele nicht.
Und was machen wir jetzt damit? Also warten wir jetzt auf eine Meta-Analyse. Gibt es eine Meta-Analyse aus den 3 Studien?
Also mein Gefühl ist, dass, ich muss mir, glaube ich, die Formulierung so ein bisschen angucken.
Ja.
Ich glaube aber, so schnell gibt es da keine neue Studie. Also das war sicherlich ein Highlight für mich.
Okay.
Dann hast du mich ja nochmal nach einem Highlight gefragt.
Ja.
Es gab so viele Highlights.
Das war super.
Ja, also zum einen haben wir gesagt, der Präsident hier hat dann da, also nicht der Präsident, sondern der Präsident hier, der American Society of Nephrology, der war da und hat so ein bisschen gesagt, we're just getting started und wir müssen das Momentum ausnutzen, gerade was Nephrologie angeht. Und ich finde, das passt auch zu unserem Podcast ganz gut. Und wir haben jetzt auch gesagt in der Nephrologie, wir hören jetzt auf zu sagen, wir wollen irgendwie Progressionsrisiko minimieren, wir wollen Remission erzielen.
Oh, okay.
Klingt gut, oder?
Das klingt gut. Ich meine, wenn das möglich ist, super.
Ja.
Aber dann erzähl konkret, was hast du dann noch quasi gesehen? Ich meine, das ist eine alte
Chart. Wir haben uns rübergeflogen, haben gesagt, wir wollen das Remission machen, dann sind wir wieder zurückgeflogen.
Diesmal sind wir nach 8 Minuten fertig. Ist ja gut.
Natürlich nicht, mein Lieber. Also pass mal auf. Das war geboten. Dann muss man sagen, war geboten Typ 1 Diabetes, der nicht steuerale MAA, das ist Finerenon. Man muss ja sagen, die Typ 1 Diabetiker und Diabetikerinnen sind ja so ein bisschen gebissen, weil ja nichts funktioniert oder beziehungsweise nichts gegeben wird auf kein SGLT1, SGLT2, kein GLP-1.
Ja.
Und da haben die jetzt zeigen können, wirklich in einer kleinen, aber feinen Studie, der FINE-1-Study, dass Finerenon da zu einer Albuminurie-Reduktion von 28%, also verglichen mit Placebo, dann um 25% geführt hat. Also eine schöne Studie. Es wird es auch bei der FDA zur Zulassung führen, von Finerenon. Ob es bei uns kommt mit dieser einen Studie, glaube ich eher nicht. Aber zumindest so ein bisschen Licht am Horizont für unsere Patientinnen und Patienten mit Typ-1-Diabetes.
Und wir wissen, dass die Mikroalbuminurie ein guter Marker für kardiovaskuläres Risiko ist. Das heißt, auch wenn du eine kardiovaskuläre Outcome-Studie nicht direkt vor Augen hast, wie mit dem Fischöl oder wie wir sonst ja verwöhnt sind häufig in der Kardiologie, ist es trotzdem was, was in die Richtung vielversprechend sein könnte. Ne? Spannend.
Ja. Und dann haben wir uns ja, weil wir ja so ein bisschen, wie du weißt, ja, wir wollen ja viele Dinge auch verstehen, ihr jetzt auch, aber wir natürlich auch. Und wir denken ja auch immer viel drüber nach. Und wir haben uns ja schon immer so ein bisschen auch die Frage gestellt, wenn wir diese Nierendaten bei den GLP-1 gesehen haben, ja, ist es denn wirklich nur Gewichtsabnahme? Wir beide sind uns ja sicher, da ist viel Inflammation auch mit drin. Und diese Frage wurde jetzt beantwortet, indem man sich einfach mal angeschaut hat, was machen denn die Nierenbiopsien von Patientinnen und Patienten mit Typ-2-Diabetes, wenn sie mit einem GLP-1 behandelt werden? Und zwar hat man sich zum einen am Anfang die Biopsie angeschaut, hat dann auch ein Transkriptom und hat da ganz abgefahrene Sachen auch gemacht und hat auch MRTs gemacht, wo man so ein bisschen geguckt hat, ja, wie sieht denn die Sauerstoffversorgung aus und wie sieht die Inflammation dann in diesen Organen aus, sodass man gesagt hat, wir wissen von vielen Studien, dass der GLP-1 die Nierenfunktion bessert. Die Frage ist natürlich nur, wie macht er das? Und das haben wir uns da so ein bisschen angeschaut. Und das war wirklich was, willst du einhaken schon? Du?
Ja, aber was kam raus? Also mechanistisch vielleicht total interessant. Gerade wenn wir sagen, es sind gewichtsunabhängige Effekte.
Also wie gesagt, es lief über 52 Wochen zu Beginn MRT und Biopsie, dann Therapie mit GLP-1 versus Placebo und dann nach 52 Wochen hat man sich nochmal angeschaut, wie sieht das MRT aus, wie sehen die Gefäße aus und wie sieht die Histo aus. Wenn man sich das im Einzelnen anschaut, so zum einen hat das Kidney-Fett reduziert, also das perirenale Fett wurde reduziert.
Aha,
und was ich am spannendsten, gutes überrascht einen jetzt ja nicht direkt, muss man sagen.
Aber es war ja nicht eine reine Obesity-Population.
Null, nein.
Ich wollte gerade sagen, ne? Trotzdem genug Fett, was man noch reduzieren kann, was auch pathophysiologisch eine Rolle wahrscheinlich spielt. Ne?
Klar. Wir beide hätten da sicherlich kein Fett, aber da gab es Fett zu reduzieren. Und dann war, glaube ich, was ich am spannendsten fand, dass man überall eigentlich, wenn man sich so die Vaskulatur angeschaut hat, Resistance angeschaut hat, hat man Verbesserungen gesehen. Also man hat irgendwie das Gefühl, jetzt fließt das nicht besser rein, aber es fliegt so ein bisschen gemütlicher und geht besser rein in das Organ. Ich glaube wirklich, was so ein bisschen die Gefäße angeht. Und man hat auch wirklich gesehen, wenn man Kidney-Oxygenierung und Kidney-Perfusion angeschaut hat, war das besser in der GLP-1-Gruppe verglichen in der Placebo-Gruppe.
Und haben die Inflammation noch angeschaut?
Die haben Inflammation angeschaut, die haben sich auch nochmal Gene wirklich angeschaut. Und da sieht man schon, dass die Gene downreguliert waren, die auch mit Metabolic Stress und mit Inflammation vergesellschaftet waren. Also eine coole Sache.
Das ist ja total spannend. Ja. Das ist ja wieder mal ein schönes Beispiel, was zeigt, so ein bisschen so from bench to bedside. Ne? Weil da gibt es viele Grundlagen, wissenschaftliche Daten, wo man ganz klar sieht, wenn du zum Beispiel auf Zellebene, aber auch in Tierexperimenten mit GLP-1 oder GLP-1-Rezeptoragonisten behandelt, dass du direkt in der Niere günstige Veränderungen im Remodeling siehst und vor allem eben auch antientzündliche Effekte. Weniger Einstrom von Immunzellen, weniger Aktivierung, was eben diese Effekte erklären könnte und eben auch dafür spricht, dass das unabhängig vom Körpergewicht ist. Super.
Ja, wir haben auch dann so Biopsien. Wir sind ja schon so ein bisschen auch visuell, was so Biopsien angeht. Und wir hatten das vom letzten Jahr schon von so einer ganz seltenen Erkrankung, der C3G. Da sieht man, wenn die Erkrankung fulminant verläuft, dann leuchtet die ganze Nierenbiopsie und hat man ein Medikament gegeben und dann war das alles weg. Und da hat man gedacht, wow, also da hat man auch den Abfall der Proteinurie gesehen und man hat gesehen, wie die Niere plötzlich nicht mehr leuchtet. Also alles, was Entzündung macht, war weg. Und das hat man jetzt hier auch gesehen. Also man hat dann auch gesehen, die Nierenbiopsien, wenn man jetzt gerade so ein bisschen die NK-Zellen sich dann auch angeschaut hat, hat man auch gesehen, die waren weniger im Verlauf, wenn man sich die Biopsien nebeneinander gelegt hat. Also da haben einige zu mir gesagt, gut Jörg, und was ändert das jetzt morgen? Wir wissen doch schon, dass es funktioniert. Ja, aber ich glaube gerade die Geschichte über Inflammation, die wir beide ja auch immer erzählen, ist ja schon schick, wenn es noch mehr gibt als uns beide, die daran glauben, sondern dass vielleicht das ein oder andere auch Experiment gibt, was das Ganze so ein bisschen unterfüttert.
Und man muss ja auch sagen, dass die inkretinbasierte Therapie ja auch eine neue Säule in der Therapie ist bei der CKD, wo es so lange nicht mehr gab als Rasi. Ne? Also quasi, das ist ja schon was sich jetzt etabliert und umso schöner, dass sich die Daten aus der großen klinischen Studie dahingehend auch bestätigen. Ich habe noch zwei weitere Fragen. Gab es auch Daten von erweiterten Inkretin-Mimetika, Co-Triple-Agonisten? Ich weiß, sehr spezifisch. Ich war ja gerade auf der Obesity Week. Da können wir eigentlich auch nochmal eine eigene Folge drüber machen, was da alles gab. Ne? Aber dahingehend, und gab es sonst noch was Neues zu SGLT2? Gerade so in diesem Cardio-Kidney-Obesity-Feld.
Ja, also SGLT2 gab es Meta-Analysen und davon gar nicht so wenig, muss man sagen. Und die möchte ich einfach mit zwei Sätzen zusammenfassen. Auch wirklich bis in die unteren Stadien geben, nicht absetzen und unabhängig von der Albuminurie einsetzen.
Also bis in die unteren Stadien, wie definierst du das?
Ja, also wir würden ja sagen, wenn wir es drin haben, hören wir nicht auf bis zur Dialysepflichtigkeit.
Richtig, egal, ne? Auch dann
also
nicht.
Wir hören nicht auf, wir geben es weiter. Albuminurie, da kämpfen die Guidelines ja immer zwischen ihren 200 Milligramm und 300 Milligramm. Da war klar zu sagen, eigentlich muss die Albuminurie aus den Leitlinienempfehlungen raus. Wir haben so gute Daten mittlerweile, dass auch im niedrigalbuminurischen Bereich, ja, die haben weniger Progression und deswegen sind die Studien, müssen länger laufen. Aber eigentlich haben wir über diese Meta-Analysen so viel gute Evidenz, dass man wirklich ganz klar sagen kann, gib es weiter. Das war sehr spannend. Spannend war dann noch, wir warten ja noch auf die Renal Life Cycle Study, also eine Studie, die sich mit Transplant, Dialyse und EGFR kleiner 20 beschäftigt. Weil da muss man immer noch sagen, wir denken, wir tun was Gutes, wir wissen es aber auch noch nicht. Und da wurden jetzt schon so ein bisschen die Baselines gezeigt. Da waren auch ganz erfreulicherweise sehr viele Bauchfelldialysepatienten dabei, was mich persönlich freut. Und da wurde auch nochmal aber klar gesagt, jeder denkt es und jeder möchte es machen. Da war auch ein ganz bekannter von Twitter da, der gesagt hat, aber er versteht nicht, warum wir da alle noch so ein bisschen pessimistisch sein haben. Gesagt, ja, die Daten sind halt noch nicht da. Und ich glaube,
also was genau zu tun? Also bei einem Patienten mit...
Mit einer GFR von 15 anzufangen. Ja. Bei einem Patienten an der Dialyse
anzufangen. Mit SGLT2.
Mit SGLT2 anzufangen. Mhm. Also das wissen wir noch nicht. Das steht noch aus.
Steht noch aus. Und was ist mit dem Patientenkollektiv, ich meine, es ist auch eine bisschen allgemeine Frage, mit GLP-1-Agonisten? Ich meine, da sagen wir auch bis Endstage und dann absetzen. Spricht was dagegen ist, auch im Dialysestadium schon zu starten? Also beziehungsweise gibt es da Daten?
Also es gibt Erfahrungen, die ich heute Morgen wieder gemacht habe, wenn mich so ein freudenstrahlendes Gesicht angeschaut hat.
Echt?
Das muss man ganz klar sagen, ja doch. Mhm. Also es funktioniert ja gut. Wie gesagt, unsere sind ja oft so ein bisschen auch Katabol, da muss man so ein bisschen aufpassen natürlich. Aber ich habe ja einige Typ-2-Diabetiker, die sind wirklich, also für die ist das ein Segen, haben sie gesagt. Also muss man ganz klar sagen.
Das heißt, du fängst auch bei Patienten an, die an der, weil das ist ja, sag ich mal, offiziell jetzt zulassungsbedingt und so weiter, aber es das heißt ja nichts. Ich meine, das ist die Frage, muss man diese Studie auch vielleicht gar nicht abwarten? Und man weiß mechanistisch, dass es Sinn macht. Ne?
Florian, ich halte mich strikt an Zulassungen.
Das habe ich nicht anders erwartet. Super, spannend.
Das andere wäre ja auch nicht gut. Dann, was du fragst noch an zum Tirzepatid. Tirzepatid gab es Surpass CVOT. Gab es auch noch so ein bisschen jetzt Nierenendpunkte, die ja gezeigt wurden, die auch funktioniert haben.
Ja.
Aber natürlich immer noch unter der Voraussicht, dass es natürlich keine Studie war, die es den renalen Endpunkt ganz vorne hatte.
Und die Hauptpublikation ist ja auch noch nicht publiziert. Ne? Die kardiovaskuläre Outcome-Studie.
Die fehlt
das
immer
ganz
noch.
Spannend, ne?
Ja, finde ich auch. Also,
keiner weiß genau,
also,
warum.
Ja, genau. Und die wurde jetzt, also ganz überraschend wurde die natürlich auch nicht publiziert jetzt, die da gezeigt wurde, war aber schon auch ein Late-Breaker, dass es jetzt, was diese Analyse angeht, auch funktioniert. Also nochmal ganz kurz zu dem GLP-1 zurück. Ich finde halt das Spannende mit dieser Mode of Action jetzt irgendwie, dass wir dann ja immer, wir machen ja immer so Diagramme und sagen, da geht's los, dann macht es jetzt hier irgendwie die Hyperfiltration weg und macht, also diese ganzen Aspekte, die man bei SGLT2 und GLP-1 diskutiert, dass jetzt auch so Sachen wie wahrscheinlich wirklich vielleicht das perirenale Fett reinkommt, dass so ein bisschen reinkommt, dass die Mikrovaskulatur besser wird. Also so Dinge, die vielleicht ein bisschen weggehen von diesen, was nicht ganz platten, aber von den einfachen Dingen wirklich hin auch diese Inflammationskaskade so ein bisschen in den Mittelpunkt rücken und zeigen, ja, Gefäße werden besser und unterm Strich führt es dazu, ich stabilisiere Fibrose und ich erhalte Nierenfunktion. Also da habe ich mich echt drüber gefreut.
Ja, das klingt auch super, ist doch toll. Es tut sich verdammt viel, ehrlich gesagt, in der Nephrologie. Ne? Frage auch nochmal, Kombination GLP-1-RA und SGLT2 mit direkten doppelten Benefits sozusagen auf die Niere. Was gibt es da für Daten?
Ja, also werden natürlich immer mehr jetzt, die so ein bisschen SGLT2 im Baseline drin haben. Wir haben jetzt ja auch, wenn wir uns diese Confidence-Study anschauen, also SGLT2 plus Finerenon, da haben wir auch, glaube ich, 25% haben ja auch GLP-1 schon drin. Also wir haben alles drin, was wir uns wünschen.
Ja.
Und wir kriegen ja immer mehr auch Safety-Daten einfach, dass die Kombination funktioniert. Das, was ihr schon habt natürlich, dass ihr sagt, komm, alle drupp, da tasten wir uns so ein bisschen ran. Aber ich hätte, was GLP-1, SGLT2 und Finerenon angeht, jetzt was Safety angeht, kein Schmerz.
Ganz kurz nochmal, bevor du weiter vom Kongress berichtest und so ein bisschen, ich meine, man muss ja ganz ehrlich sagen, das ist ja manchmal so ein bisschen so dieser Elfenbeinturm in der akademischen Medizin, dass wir sagen, ja, das ist alles toll, das wirkt alles, aber wie kann man es in der breiten Praxis umsetzen? Wo stehen wir denn überhaupt mit dem, ich meine, SGLT2 als Klasse 1a-Empfehlung, auch in der Nephrologie sozusagen, ist das wirklich angekommen?
Um Gottes Willen.
Auch im niedergelassenen Bereich und so weiter. Ich meine, für dich ist es komplett klar. Aber du siehst ja die Patienten auch nur einen gewissen Zeitraum dann, ne?
Ja, also schon ganz zu Beginn in dieser Plenary Lecture wurde nochmal gesagt, also du hast ja schon den einen oder anderen Vortrag von mir gehört und ich sagte dann immer, musst du dich, Florian, mit Niere auskennen? Und sagst du, natürlich. Und dann sage ich, musste auch, weil wir waren Platz 16 2016 und wir werden Platz 5 sein 2040. Und man muss sagen, da ist ja schon eine gewisse Zeit dazwischen. Und die Gerade ziehe ich so gern durch. Jetzt haben wir aber auch nochmal ganz Lancet publiziert, die Daten von 23 bekommen und da waren wir schon auf Platz 9. Also das scheint wirklich sich so zu ergeben, wie wir das denken, dass wir wirklich immer, was verlorene Lebensjahre angehen, ansteigen mit der CKD. Und zeitgleich hat Frau Tattel auch nochmal gezeigt, wie denn die Versorgung wirklich aussieht im CURE-CKD-Register. Und da sind die, also wirklich muss man sagen, SGLT2 stoppt da so 24 immer noch bei 19%. RASI haben so 50-60%. Und wenn wir dann aber schon Richtung Finerenon geben, dann reißen wir nicht mal mehr die 1%-Marke, GLP-1 18%. Also da ist noch so viel Luft nach oben. Und ich glaube, das müssen wir jetzt auch nochmal, dieses Thema, deswegen fand ich es auch so wichtig zu sagen, lass uns über Remission sprechen und lass uns über diese alten Dinge mit monatelang abwarten und dann was dazugeben. Lass uns das vergessen und lass uns anfangen, wirklich in kurzer Zeit alles Wichtige reinzugeben. Und ich glaube, so funktioniert Nephrologie. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der neue Ansatz, wo wir sagen, wir müssen das Momentum jetzt nutzen, so wie ihr es auch genutzt habt in der Cardio, da voranzukommen.
Die Frage ist, ich meine, in der Cardio ist ja so, dass wir zum Beispiel, ja, aufgrund dieser Fülle an kardiovaskulären großen Outcome-Trials, die gezeigt haben, dass neben SGLT2-Hämmern eben GLP-1-Agonisten auch harte Endpunkte verbessert haben, unabhängig vom Zucker, hat dazu geführt, dass in der Diabetes-Leitlinie auch bei gutem HbA1c, bei vorbekanntem Diabetes, diese Substanzklassen dabei sein müssen, weil wir dem Patienten sonst sein oder ihrem kardiovaskulären Benefit vorenthalten. In der Cardigo-Guideline ist das aber noch abhängig vom Zucker, der GLP-1-Agonist zum Beispiel. Wird das sich irgendwann ändern, weil wir auch glauben, dass die nephroprotektiven Eigenschaften und verbessere mich, wenn ich falsch bin, auch zuckerunabhängig sind oder ist es da anders?
Nein, ist auch so und die Truppe, Cardigo-Truppe trifft sich schon bald wieder. Also ich glaube, da wird natürlich ganz klar sein. Nur wir werden uns schon auch die Frage stellen, wie schaffen wir das, die auch up-to-date zu halten. Also ja. Neben diesen ganzen GLP-1, SGLT2 ging es natürlich auch wieder, dann wurde das Balzirenone vorgestellt als MR, also Mineralkortikrezeptor-Modulator. Wir haben vom Lorundrostat einen Aldosteron-Synthase-Inhibitor jeweils in Late-Breaking-Trials gesehen. Also auch da ist so viel los, was das Aldosteronsenkung auch angeht bei uns. Das macht ihr ja auch bald oder die Studien rekrutieren bei euch ja auch schon. Also dann kriegen wir noch einen ganz neuen Player an die Hand, der plötzlich Aldosteron senkt. Oder wegmacht, besser gesagt, oder auch moduliert mit Balzirenon. Also da kommt viel auf uns zu, vor allem viel Arbeit, Patientinnen und Patienten in Studien zu bekommen, ist mein Gefühl. Die passen überall so ein bisschen rein. Aber wie gesagt, das war wirklich ein Kongress. Man hatte immer so ein bisschen gedacht, nach letztem Jahr kann man das nicht weiter toppen, aber immerhin sind es, und ich habe es mir für dich aufgeschrieben, 5 New England Journal Paper entstanden.
Ah, ist doch super.
Ein Lancet, ein JAMA, ein Nature Medicine.
Oh, okay.
Das warst du es nicht dieses
Mal. Du hast damit gerechnet, dass die Frage kommt, so wie du mich gefragt hast, welche Folge haben wir jetzt und ich wusste auch
genau,
nicht mehr genau.
Weil 4-mal Jason und so, sogar einmal Check, aber da weiß ich nicht mehr welche. Da habe ich noch gedacht, muss ich wissen, wenn du mich das fragst, weiß ich nicht mehr.
Genau.
Aber wirklich erfolgreicher Kongress, würde ich definitiv sagen. Und gerade die Geschichte mit der Mode of Action, GLP-1, mit dieser anti-inflammatorischen Story, also das hat mich echt nach vorne gebracht.
Weil das ist wichtig, ja. Das trägt halt eben dazu bei, dass man eben sagt, das ist nicht irgendwie zuckerabhängige Effekte. Wir müssen nicht warten, bis der Zucker so schlecht ist, damit was beginnt und so weiter. Kurz noch ein paar Fragen. Die Zeit läuft ja schon wieder weg, was immer ein gutes Zeichen ist. Es ist ja nicht so, dass wir uns verquatschen, das hat ja auch einen gewissen Inhalt. Was ist denn mit Adipositas und CKD? War das ein Thema? Weil häufig haben wir so ein bisschen, weißt du, Diabetes als Brücke. Aber wir haben gelernt in diesem Cardiovascular Kidney Metabolic Syndrome, ne, dass alles vielleicht auch so anfängt mit einer Obesity und dann ne, auf der linken Seite der Abbildung, auf der rechten Seite manifestäre ASCVD. Aber dazwischen ist eben auch die CKD. Gibt es da neue Daten zu?
Also gab es da kürzlich noch die, wie soll man sagen, die schlaue Studie, die sich das mal angeschaut hat, gerade bei Patientinnen und Patienten ohne Diabetes mit Adipositas, wo wir ja auch gesehen haben, dass wir die Albuminurie gut senken konnten. Und da läuft jetzt zukünftig auch vieles an, gerade auch nochmal mit direkten GFR-Messungen und so. Also da ist sehr viel Musik noch drin, aber da brauchen wir noch ein bisschen Evidenz natürlich. Und ich glaube, der einfache GLP-1 ist ja schon fast so ein bisschen out. Jetzt gehen wir ja schon ein bisschen voran und da glaube ich, ist mein Gefühl, dass da einige Studien noch auf uns zukommen werden.
Genau, weil das ist eben auch interessant. Ne? Wir haben gesagt, wir haben in der Studie, die du gerade angesprochen hast, ja gesehen, dass bei Adipositas und ASCVD da der Vorteil war, unabhängig halt vom Diabetes. Ich glaube, das ist spannend, ja. Dass man wie bei den SGLT2-Hämmern, dass man halt schaut, brauche ich Diabetes dafür? Pathophysiologisch nicht. Ja, aber bei SGLT2 sind wir da ein paar Schritte weiter, weil die ganzen Studien schon da sind. Aber ich glaube, das leitet sich jetzt daraus ab. Das ist eben die Frage, spannend wäre eine Studie zu sehen bei CKD, eben unabhängig von Diabetes.
Da gibt es eine kleine Gruppe, gibt schon. Auch ohne ASCV, da gibt es schon kleine, das sind wenig noch, aber die kommen.
Und es gibt auch so Real-World-Daten. Wir haben jetzt gar nicht Zeit, da komplett drauf einzugehen, aber es gab auch so Real-World-Daten bei der Obesity Week, die gezeigt haben, dass man sogar in der Primärprävention, also mit GLP-1-Agonisten bei Adipositas, ohne ASCVD wahrscheinlich unseren Patienten auch was Gutes tun. Das ist auch total spannend, glaube ich, weil viele...
Stimmt, ich bin ja über dich drüber geflogen. Ich bin an dir vorbei nach Houston geflogen. Ja.
Genau, ne, das war ein zwei spannend. Aber ich glaube, für die Obesity Week, das wird jetzt das komplett sprengen. Kurz, sonst was Nephrologisches, wo ich noch was hier, also ich kann die ganze Zeit sowieso was von dir lernen, aber du hast letztes Mal, als du vom Europäischen Kongress erzählt hast, hast du noch so ein paar Specials gehabt. Es gibt auch so seltene Erkrankungen, wovon die Kardiologen nicht so viel verstehen. Vielleicht hast du da noch was irgendwie von so Autoimmunerkrankungen nephrologisch oder gab es da jetzt keine Durchbrüche?
Also da gab es in der ersten Session schon New England Journal Paper und in der zweiten Session nochmal New England Journal Paper. Mal wieder zur guten alten IgA-Nephropathie.
Zum Beispiel sowas, genau.
Ja, wo wir einfach von ACE-Hämmer und Blutdruckeinstellung mittlerweile sind eigentlich das auslösende Agens mittels BAFF und APRIL, also B-Zelle, Plasmazelle, Antikörpertherapie, eigentlich wirklich eine Reduktion der Proteinurie mit 50-60% hinbekommen. Also die Erkrankung nicht am Ende, also wenn in der Niere mal die Immunkomplexe und Entzündung machen, sondern ganz vorne, wenn das wirklich entsteht, da können wir mittlerweile schon eingreifen. Der erste wird es auch bald zugelassen. BAFF APRIL ist die Frage aber auch, wusste keiner, beide zusammen, besser als eins, wie lange? Es wird irgendwann wahrscheinlich auch so ein bisschen eine Kostenfrage, wenn wir das ein Leben lang machen und man mit 35 anfängt. Also es bleibt spannend, aber man sieht, an jedem Rädchen haben wir ein bisschen gedreht, jetzt auch wieder. Und ich glaube, ja, Nephrologie. Florian, überlegst du dir.
Ja, ich habe heute sehr, sehr viel wieder von dir gelernt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, uns wieder zuzuhören und zu lauschen hier vom amerikanischen Nephrologenkongress. Und ja, freue mich schon auf die nächsten Folgen, muss man sagen. Ja, wir haben noch ein intensives Programm vor, der Professor Latos und ich, und freuen uns wieder, Sie mit an Bord haben zu dürfen.
Ja.
Also, Jörg, du hast das letzte Wort.
Vielen Dank von meiner Seite, war mir eine Freude, Florian.
Super, mir auch.
Schon cool mit den Kongressen, muss man sagen, gell?
Auf jeden Fall.
Bis zum nächsten Mal, verpassen Sie es nicht.
Machen Sie es gut.
Tschüss.
Tschüss.
Pumpe und Filter, der Praxis-Podcast, Teil der kardiorenalen Wissensschmiede von Novo Nordisk.